Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Am 1. Juli 2017 geht's los. Dann treten sie wieder in die Pedalen. Hans-Jürgen Bartsch berichtet heute über den Kult ums Fahrrad. Die Tour de France startet diesmal in Düsseldorf. Eine Stadt lässt sich das Mega-Event viele Millionen kosten. 200 Jahre nach der Erfindung des edlen Rades.
Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Das sind die zwei Räder, das ist der Rahmen und das ist die Lenkung.
Wenn es nicht lenkbar wäre, würde man umfallen.
Laufen ist relativ langsam. Fahrrad ist mit derselben Energie etwa 5-mal so schnell. Das Fahrrad ist in vielerlei Hinsicht als Gegenstand der Mobilität dem Auto überlegen.
Wenn es schlackert und Luft hat und trotzdem satt sitzt mit Öl drin, funktioniert das Ding.
Seit Karl Freiherr von Drais am 12. Juni 1817 seine Erfindung umsetzen konnte, ist das Produkt stets dasselbe geblieben. Klar, das Bonanza-Rad, Mountain- und E-Bike etwa hatte er noch nicht auf dem Schirm. Und los ging's erstmal mit Metallreifen und nicht mit Luftdruck. Aber das Prinzip der Konstruktion gilt bis heute. Die Laufmaschine, wie sie Weiland hieß, überholt 2017 mit der Bezeichnung Fahrrad teure und schwerfällige Autos im Stau. Aber nur, wenn ihr es beherrscht. Fahrradfahren ist nämlich gar nicht so leicht, behauptet Professor Hans-Joachim Schlichting von der Universität Münster. Wir müssen allerhand physikalische Gesetzmäßigkeiten beherrschen, sonst fallen wir um. Geht alles intuitiv, aber nicht von Anfang an. Als Kinder sind wir gestürzt, haben geheult und geschrien. Jetzt kooperieren wir mit dem zweirädrigen Ding. Und die Tour de France-Athleten verschmelzen mit ihm zu einer Einheit. So scheinbar mühelos arbeiten sie mit dem Gefährt zusammen und erzielen nur so Höchstleistungen. Schlichting erklärt uns gleich, wieso wir beim Radfahren eigentlich nicht umfallen und die Physik, die dahinter steckt. Schlichting ist einer der Redner der Veranstaltungsreihe Zwei Räder, 200 Jahre, die von November 2016 bis zum 25.06.2017 reicht. Ihr könnt euch in Mannheim bis dahin auch eine große Ausstellung dazu anschauen. Das Landesmuseum für Technik und Arbeit, das dortige Technoseum, hat sie für seine Besucher zusammenstellen lassen.
Die Frage, warum man beim Fahrradfahren nicht umkippt, hat viele Mathematiker und Physiker seit 150 Jahren beschäftigt. Und dieses Problem ist immer noch nicht am Ende. Die jeweils Letzten behaupten das zwar, aber es wird noch darüber geforscht. Albert Einstein habe ich hier als Motto gewählt: Das Leben ist wie ein Fahrrad, man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Dieser Gedanke ist ihm vielleicht auf dem Fahrrad eingefallen. Jedenfalls soll er das einige Male gesagt haben. Gut, damit Sie so in etwa wissen, was Sie erwartet, ich werde zunächst aus aktuellem Anlass und nicht nur deswegen auf das zweirädrige Laufrad eingehen, dann auf den Aspekt, dass man Fahrradfahren lernen muss, ein wenig über die Energetik. Letzten Endes läuft auch ein Fahrrad nicht ohne Energie, aber diese Energie kommt aus unseren Muskeln. Und dann geht es um die zentrale Frage, wie schaffe ich es, ein Fahrrad, das normalerweise, wenn ich es in Ruhe hinstelle, umkippt durch Bewegung, wo es ja eigentlich dann instabiler werden sollte, stabil wird. Kurz erwähnen möchte ich, dass das Fahrrad einige Elemente enthält, die es gewissermaßen kooperativ machen, die den Menschen unterstützen beim Fahren und dass es sozusagen keinen Kampf zwischen Mensch und Maschine gibt. Und dann noch einige Elemente nennen, die das Fahrrad zu dem gemacht haben, was es heute ist, nämlich ein leichtes, ein bequemes. Und ja, wenn man bedenkt, dass nur Muskelenergie im Spiel ist, auch ein sehr flottes Gefährt ist. Ja, der Genius Loci ist natürlich Karl von Drais. Sein vollständiger Name ist Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn. Der arme Mensch hat kein leichtes Leben gehabt, wie man nachlesen kann, insbesondere seitdem er dieses Fahrrad, diese Laufmaschine erfunden hat. Die technischen Daten sind, für mich war das sehr erstaunlich, dass das Gewicht angeblich nur 22 Kilo ist. Das ist also nicht allzu weit entfernt von den Massen der heutigen Fahrräder. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit, die er beim Vorführen hier in den Mannheimer Quadraten oder jedenfalls hier in der Nähe war es, an den Tag gelegt hat, waren immerhin 15 Kilometer pro Stunde. Und das, was für damalige Verhältnisse zählte, war, dass es schneller als mit der Postkutsche war. Das Fahrrad verdankt seiner Bedeutung eigentlich der Zweirädrigkeit. Erst dadurch, dass Dreis die geniale Idee hatte, etwas Zweirädriges zu bauen, wo vorher, man würde aus heutiger Sicht sagen, merkwürdigerweise nicht gedacht wurde, gelang es, etwas zu konstruieren, was wendig, leicht beherrschbar, leicht mit dem Körper gesteuert werden konnte. Und wie Sie gesehen haben, wenn man es mit der Postkutsche damals vergleicht, eine relativ leichte, geringe Masse hat, geringe Energie erfordert, etwa ein Vierzigstel dessen, was ein Kleinwagen benötigt, was natürlich insbesondere der geringen Reibung zu verdanken ist. Die Draisine, wie es damals genannt wurde, enthält bereits alle Elemente, die man heute bei der physikalischen Beschreibung des Fahrradfahrens benötigt. Das sind die zwei Räder, das ist der Rahmen und das ist die Lenkung. Alle anderen Teile, selbst die Tretpedalen, die Kette und der gesamte Antrieb, sind eigentlich für das Fahrrad aus physikalischer Sicht unbedeutend. Das sind technische Ergänzungen, die allerdings auch die Luftbereifung und vieles andere, Kugellager, sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass man heute noch Fahrrad fährt. Denn 20 Jahre nach Dreis war das Fahrrad eine gewisse Zeit auch völlig vergessen worden. Was man normalerweise heute unter Draisine versteht, ist gewissermaßen ein Antifahrrad. Also ich habe, bevor ich hierher kam und den Vortrag vorbereitet habe, mit einigen gesprochen, ja, eine Draisine, das ist doch sowas, was man da auf den Bahnschienen hat. Es ist, wie gesagt, genau das Gegenteil. Das Ding lässt sich nicht steuern und ein Fahrrad, was sich nicht steuern lässt, ist nicht fahrbar. Also insofern hat man hier so eine für Philologen vielleicht interessante Verlagerung einer Bedeutung, die ja eigentlich schade ist. Fahrradfahren muss man lernen. Das erinnert bestimmt jeder noch irgendwie. Also ich habe meine ersten Stürze noch sehr in Erinnerung, musste allerdings auf einem Herrenfahrrad üben. Damals gab es nichts Besseres in unserem Haus und musste dann die Beine irgendwie schräg unter der Stange durch auf die Pedalen bringen. Und das war eine zusätzliche Herausforderung. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Und ich habe noch die tollen Gefühle, als ich dann alleine fahren konnte und keiner der Eltern da irgendwie festhalten musste. Das Fahrradfahren muss man ähnlich erlernen wie das Laufen. Das hat man nur vergessen. Das Laufenlernen ist mindestens genauso kompliziert. Es fällt nur in eine Erinnerungsphase, die zum Teil ausgelöscht ist. Wenn man die Stürze alle noch in Erinnerung hat, die man beim Laufen, jeder, der Kinder hat von ihnen, der weiß, was da manchmal passiert ist, der weiß, dass das auch nicht so ganz ohne ist. Auch beim Laufen muss man ein Gleichgewicht halten. Und ich habe mal eine kleine Zusammenstellung gemacht, in der ich Fahrradfahren und Laufen einander gegenübergestellt habe. Zunächst einmal sind beide Arten, sich fortzubewegen, instabil. Statisch instabil. Ein Mensch, der nicht aktiv wäre, könnte nicht stehen. Oder haben Sie schon mal im Stehen geschlafen? dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Es muss beides, wie gesagt, mühsam erlernt werden, aber es ist dynamisch stabil. Durch Bewegung wird es stabil und beim Laufen ist sogar Bewegung im Spiel, wenn man steht. Es sind viele Körperteile, Muskeln in Bewegung, um diese Stabilität aufrechtzuerhalten, um sozusagen den Schwerpunkt über der Unterstützungsfläche zu halten. Der große Unterschied, der also das Fahrrad eben so wertvoll macht, ist, dass beim Laufen jeder Schritt im Grunde die Geschwindigkeit des Beins wieder auf Null abbremst, während beim Fahrradfahren die Energie im Fahrrad erhalten bleibt. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, auf den wir aber noch zu sprechen kommen werden. Beim Laufen wird also die Energie, die ich einsetze, um auszuschreiten, ständig an die Umgebung abgegeben, wird ständig in Wärme verwandelt, während, wie gesagt, beim Fahrrad diese Energie erhalten bleibt. Wenn man beim Laufen aufhört, sich zu bewegen, dann ist die Bewegung zu Ende, dann steht man. Und beim Fahrrad, wissen Sie, wenn man den Berg runterfährt, dann kann man auch mal aufhören, Energie reinzustecken und mal genießen. Ja, beim Laufen, ich kann mir allenfalls vorstellen, dass man einen Berg runterrollen könnte, aber das hat man vielleicht als Kind mal gemacht. Und das könnte man auch wohl nicht Laufen nennen. Beim Fahrradfahren, das macht seine energetische Überlegenheit aus, im Wesentlichen ist, dass beim Fahrradfahren nur die Beinmuskeln aktiv sind, während beim Laufen gewissermaßen alles aktiv ist. Der ganze Körper ist in Bewegung, viele Muskeln sind involviert und es wird sehr viel mehr Energie verbraucht. Bergablaufen, das habe ich eben schon gesagt, nicht, kostet sogar körperliche Anstrengung. Sie müssen irgendwie die Energie loswerden. Das passiert dann in den Gelenken. In den Gelenken muss die Energie also in Wärme verwandelt werden. Wenn man das nicht richtig schafft, manche Kinder, die den Berg runterrennen, die sich dann überschätzen, die Geschwindigkeit mit den Beinen nicht mehr mithalten, die stürzen dann einfach. Beim Fahrrad, wie gesagt, kann man sich erholen. Beim Laufen gibt es aber den Vorteil, das weiß man vom Wandern, wenn man unwegsames Gelände hat, dann ist das Laufen, und das ist eine der seltenen Situationen, weil das Laufen wirklich dem Fahrradfahren überlegen ist, wenn man eben auf Schnelligkeit Wert legt, schnell voranzukommen, große Reichweite zu haben. Allerdings muss man eben auch sagen, dass das Fahrrad erst dadurch populär werden konnte, genauso wie alle anderen Fortbewegungsmittel, dass es Straßen gab, dass es ja befahrbaren Untergrund gab. Das muss man einfach dazu sagen, denn sonst hätte sich die Evolution was anderes ausgedacht als den Umweg über das Laufen. Die Straßen gab es aber früher nicht. Laufen ist relativ langsam. Fahrrad ist mit derselben Energie etwa 5-mal so schnell und natürlich die Reichweite ist auch entsprechend größer. So viel vielleicht, was man sich normalerweise gar nicht klar macht. Ja, ich sagte es bereits, das Gleichgewicht beim Fahrrad ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es muss ständig eingeregelt werden. Wenn man das Fahrrad fahren kann, dann funktioniert es weitgehend intuitiv. Ich weiß nicht, im Deutschen habe ich es noch nicht gehört, aber im angloamerikanischen Bereich gibt es eine Wendung, die, wenn man irgendwie zum Ausdruck bringen will, dass etwas sehr einfach ist. Das ist einfach wie Fahrradfahren, sagt man dann. Okay, beim Fahrrad ist es so, dass man fast davon ausgehen kann, dass der Radler, der Mensch und die Maschine eine Einheit bilden. Wenn Sie sich mal die Tour de France angucken oder andere auch akrobatische Übungen, dann kann man das kaum voneinander trennen. Und ich nenne das gerne moderne Zentauren, denn die alten Zentauren sehen zwar ganz anders aus, dieses Pferd-Mensch-Ungetüm, aber etwas stimmt in diesem Vergleich, auch wenn man beim Reiten natürlich fremde Energie in Anspruch nimmt, während beim Fahrrad man einzig und allein die eigene Energie, nämlich die Muskelenergie, benutzt. Hier muss ich so ein bisschen in die Physik einsteigen. Ich meine, das ist vielleicht ja auch gerechtfertigt vom Titel her. Ich überrasche Sie damit vielleicht dann nicht. Ja, wozu wird denn die Energie überhaupt gebraucht? Die Energie wird gebraucht, um Widerstände zu überwinden. Und diese Widerstände sind beim Fahrradfahren im Wesentlichen zwei. Es ist einmal die Rollreibungskraft, die mit der Wechselwirkung mit dem Boden auftritt. Und sie ist im Wesentlichen konstant, wenn man eben den gleichen Reifendruck hat und die gleiche Straße befährt. Dann kann man davon ausgehen. Hängt so ein bisschen natürlich von diesem Verhältnis Reifen-Straße ab. Und zweitens vom Luftwiderstand. Und dieser Luftwiderstand, der hat es nun in sich. Der hängt nämlich von mehreren Parametern ab, von mehreren Größen ab. Einmal von der Querschnittsfläche. Deswegen sitzen die Rennfahrer auch so unbequem auf dem Fahrrad. Ja, man könnte noch den CW-Wert nennen. Die Windschlüpfrigkeit, darum kümmert man sich aber als Alltagsfahrer kaum, auch um den Querschnitt nicht, der ist einfach gegeben. Gut, will ich nicht drauf eingehen. Und das Entscheidende ist, dieser Widerstand hängt quadratisch mit der Geschwindigkeit zusammen. Das heißt also, wenn ich die Geschwindigkeit verdopple, dann vervierfacht sich der Widerstand. Und es verachtfacht sich die Leistung, die ich dafür aufbringen muss. Aber um das zu verstehen, muss ich vielleicht einen kleinen Exkurs einführen und einige physikalische Begriffe hier erläutern. Fangen wir mal mit der Energie an. Ich würde sagen, die einfachste Definition ist ein Gegenstand, der etwas in Bewegung setzen kann, etwas erwärmen kann, etwas zum Leuchten bringen kann, etwas zum Schmelzen bringen kann und so weiter, besitzt Energie. Das heißt, es gibt völlig verschiedene Dinge, die etwas zum Leuchten bringen können, eine Lampe, eine Kerze, eine Sonne. Der Mensch, wenn er einen roten Kopf bekommt, das war Quatsch. Also der Mensch kann nicht jede Energieform hervorbringen, aber er kann etwas erwärmen, er kann etwas bewegen. Und das, was wir darunter verstehen, nennen wir Energie. Die Leistung, und das ist das Entscheidende, ist die Fähigkeit, Energie pro Zeiteinheit abgeben zu können. Wenn Sie, sagen wir mal, von Ihrer Arbeitsstelle 10 Kilometer entfernt sind und Sie fahren mit dem Fahrrad, was schon anerkennenswert bei 10 Kilometer wäre, würde ich sagen. Und Sie haben verschlafen und haben noch eine Viertelstunde Zeit. Dann sagen Sie, okay, ich muss heute etwas mehr frühstücken, denn ich habe nur eine Viertelstunde Zeit. Die Energie muss reichen. Die Energie reicht allemal. Die reichte vielleicht auch ohne Frühstück für 20, 30, 40 Kilometer. Aber was nicht reicht, ist, Sie schaffen es nicht, diese Energie in dieser Zeiteinheit aufzubringen. Und das ist die Leistung. Und das ist entscheidend im Grunde, wie ich es vermag, meine Energie zu aktualisieren. Deswegen ist im Sport, im Fahrradsport, die Leistung ein entscheidender Begriff. Der zweite Begriff ist, will ich auch vielleicht mal mit dieser Geschichte einführen. Gleiche Situation, 10 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt, allerdings zwischen Wohnung und Arbeitsstelle ist ein großer Berg, ein steiler Berg. Und Sie haben leider keine Gangschaltung. Und Sie können tun und machen, was Sie wollen. Sie können sich auf die Pedale stellen. Sie kommen einfach nicht hoch. Das heißt, Sie haben nicht die Fähigkeit, die Energie pro Streckeneinheit oder pro Höhendifferenz, je nachdem, zu aktualisieren. Das ist die Kraft. Das heißt, wenn Sie auf die Pedalen treten und haben nur die begrenzte Fähigkeit, pro Strecke Energie abzugeben, dann ist der begrenzende Faktor die Kraft. Also Leistung und Kraft sind die beiden begrenzenden Faktoren für die Performance, wie man heute sagen würde, mit dem Fahrrad. Und die Leistung hängt mit der Kraft auch zusammen, unmittelbar zusammen. Nämlich die Leistung ist gleich dem Produkt aus Kraft und Geschwindigkeit. Das heißt also, die Leistung, die ich aufbringen muss, um die Rollreibung zu überwinden, weil die Rollreibung, wie gesagt, weitgehend konstant ist, wächst sie linear mit der Geschwindigkeit an. Beim Luftwiderstand sieht es dramatisch anders aus. Bei geringen Geschwindigkeiten ist der Luftwiderstand fast vernachlässigbar. Also unter 10 Kilometer spielt er nur eine ganz geringe Rolle. Bei diesem Fahrrad, mit dem ich diese Werte erhoben habe, unser Versuchsfahrrad, war bei 13,5 Kilometern dieser Break-Equal-Point, dieser Punkt, wo beide Widerstände gleich groß sind. Ab da geht es nämlich mit dem Luftwiderstand dramatisch in die Höhe. Und wenn Sie mit der Geschwindigkeit von 30 Kilometern fahren, was mit einem Alltagsrad vielleicht noch gut zu schaffen ist, mit einer Leistung von 25 Watt vielleicht bei der Rollreibungskraft, dann haben wir beim Luftwiderstand schon über 100 Watt zu leisten. Und die Durchschnittsleistung eines normalen Durchschnittserwachsenen liegt bei 70 bis 75 Watt. Das heißt also, die Geschwindigkeit 30, die könnten Sie als nicht trainierter Mensch nicht als Dauerleistung durchhalten. Das brauche ich Ihnen aber auch gar nicht vorzurechnen, das wissen Sie alle selbst. Als Dauerleistung, kann man vielleicht 20 Kilometer auf gerader Strecke ohne Wind schaffen. Das ist, glaube ich, das, was man als nicht trainierter Mensch gut schaffen kann. Also, das Fahrrad ist in vielerlei Hinsicht als Gegenstand der Mobilität dem Auto überlegen. Das möchte ich hier nochmal betonen, nicht nur, weil ich gerne Fahrrad fahre, sondern weil es auch in vielen Fällen stimmt. Wie gesagt, es ist etwa das 40-fache der Energie eines Kleinwagens. Eigentlich müsste man sogar sagen, überhaupt keine Energie beim Fahrradfahren, also das Unendlich-fache, denn wenn Sie Auto fahren, brauchen Sie auch Energie, nämlich zumindest den Grundumsatz. Und wenn Sie sich dann noch über andere Autofahrer aufregen, dann kann der Energieumsatz möglicherweise noch größer sein als beim Fahrradfahren. Also eigentlich ist dies ein sehr formaler Vergleich, aber er beeindruckt dann die Autofahrer trotzdem. Deswegen habe ich das hier nochmal aufgenommen, wie gesagt, obwohl es ein unfairer Vergleich ist. Ja, und was das Fahrrad auszeichnet, ist natürlich die Mobilität ohne eine externe Energiequelle, wenn man mal davon ausgeht, dass man sowieso essen muss. Man kommt viermal so weit wie zu Fuß, viermal, vorhin hatte ich fünfmal gesagt, das liegt irgendwie dazwischen, je nachdem, wie man rechnet. Man ist sehr wendig mit dem Fahrrad, jedenfalls mit dem heutigen, mit der Draisine, mit der ursprünglichen, mit der Laufmaschine von Dreis war das natürlich noch nicht so der Fall. Der Platzbedarf ist sehr gering. Also ich habe hier mal Statistiken bemüht. Man geht davon aus, dass 18 Fahrräder auf die Fläche eines Pkw-Parkplatzes braucht. Wobei man eben davon ausgeht, dass die Fahrräder beliebig dicht aneinander geschmiegt sein können. 30 Räder fahren auf demselben Raum wie ein Pkw. Also Auch das hätte man vielleicht so nicht erwartet. Ich habe den Wert auch geringer geschätzt. Nur mit dem Fahrrad kann man von Tür zu Tür fahren, auch wenn das manchmal nicht erlaubt ist. Und mit dem Fahrrad hat man last but not least keine Raumzerstörung. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und auch natürlich, man könnte es noch vieles hier sagen, aber so viel Zeit habe ich gar nicht, auch keine Luftverpestung. Und ja, das Fahrrad ist also ein ziemlich überlegenes Gefährt, was die Mobilität anbetrifft. Kommen wir jetzt zur Stabilität des Fahrrads. Ja. Stabilität wird häufig, das lernt man auch in seinem Physikunterricht, mit Immobilität gleichgesetzt. Das ist die sogenannte statische Stabilität. Ein Stuhl oder ein Tisch sind stabil. Natürlich, wenn der Boden nicht ganz eben ist, ein vierbeiniger Stuhl ist dann auch nicht ganz stabil. Ein dreibeiniger, ja, der ist immer stabil und ein dreibeiniger Tisch auch. Allerdings ist er insofern stabil, als er in etwa immer wieder, wenn man ihn etwas aus der Gleichgewichtslage rausbringt, wieder in die Gleichgewichtslage zurückkehrt. Ein Bleistift kriegen Sie sehr schwer auf die Spitze gestellt, obwohl Sie sich noch so bemühen können, den Schwerpunkt über die Unterstützungsfläche zu bringen. Irgendwann kippt er und das irgendwann ist sehr schnell dann doch um. Beim Fahrrad ist es so, dass es auch instabil ist, wenn es nicht gerade einen Ständer, also einen dritten Auflagepunkt bekommt. Ein Fahrrad, wenn ich Fahrrad sage, meine ich natürlich immer ein Fahrrad mit zwei Rädern. Aber es ist, wie gesagt, dynamisch stabil. Und wie das zustande kommt, darüber wollen wir uns jetzt im Folgenden etwas unterhalten. Dazu muss man sich klar machen, welche Wechselwirkungen das Fahrrad überhaupt mit seiner Umgebung hat. Und das ist im Wesentlichen, jedenfalls wenn es darum geht, wie ich das Gleichgewicht halte, die Wechselwirkung mit dem Boden. Sonst nichts. Natürlich haben Sie auch eine Wechselwirkung mit der Luft. Und wir haben gerade gesehen, wenn man schnell fährt, dass diese Wechselwirkung sehr massiv sein kann. Aber sie ist nicht notwendig. Sie wäre entbehrlich fürs Fahrradfahren. Sie ist ja vielleicht allerdings eine Herausforderung, weil, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, man sonst mit dem Fahrrad vielleicht viel zu schnell fahren würde. Ich möchte, was die Stabilität betrifft, mit dem Kurvenfahren beginnen. Und da möchte ich wieder mal einen kleinen physikalischen Exkurs einflechten. Wenn wir vom Fahrradfahren hören, dann wird häufig von Zentrifugalkraft gesprochen und Zentripetalkraft. Und die Zentrifugalkraft ist insbesondere so eine Art Raumgespenst, das immer dann bemüht wird, wenn man nicht so richtig weiter weiß mit der Argumentation. Das ist zwar eine physikalische Vereinfachung, aber diese Kraft ist eine Kraft, die vom mitbewegten System aus betrachtet wird. Das heißt, wenn Sie davon ausgehen, was Sie als Fahrradfahrer selbst empfinden, dann können Sie von Zentrifugalkraft sprechen. Dann ist allerdings die physikalische Beschreibung sehr, sehr kompliziert. Die Formeln werden sehr viel komplizierter. Das andere ist, wenn Sie einen Fahrradfahrer oder auch einen Autofahrer vom Bürgersteig aus beobachten. Oder nehmen wir mal einen Bus. Sie stehen auf dem Bürgersteig und sehen einen Bus. Der Bus bremst gerade. Im Bus steht eine Person und wird jetzt nach vorne gerissen. Läuft jetzt im Bus nach vorne. Sie als jemand, der vom Bürgersteig aus beobachtet, würde sagen, nee, der macht nichts, der bleibt in seinem Zustand. Der bewegt sich einfach weiter. Denn es gibt einen Trägheitssatz und der besagt, ein Körper bleibt entweder in Ruhe, das ist trivial. Wenn Sie irgendwo etwas hinlegen, dann bleibt es da liegen. Es sei denn, es wird irgendeine Kraft aufgewendet und das Ding wird an eine andere Stelle getragen. Also ein Gegenstand bleibt in Ruhe oder der geradlinig gleichförmigen, das heißt mit gleicher Geschwindigkeit, Bewegung. Das heißt also, wenn Sie einen Gegenstand, der sich bewegt, nicht behindern oder keine Kraft auf ihn ausüben, dann bleibt er ewig in dieser Bewegung. Das gibt es natürlich nicht auf der Erde, diese idealen Verhältnisse. Irgendwie hat man immer Reibung, entweder mit dem Boden, wie gesagt, oder mit der Luft. Und deswegen ist da immer eine Kraft vorhanden. Allerdings ist die nicht immer vollständig vorhanden. Wenn Sie also im Bus nicht verankert sind und der Bus bremst plötzlich, dann weiß Ihr Körper nicht, dass der Bus bremst und bewegt sich eigentlich mit der Geschwindigkeit, in der er sich gerade befand, weiter. Das ist also entscheidend. Das sehen Sie vom Bürgersteig aus und würden sagen, ja, der verhält sich ganz normal. Der Bus ist derjenige, der eine Kraft ausübt, nämlich eine Reibungskraft über die Bremsen auf die Straße. Jetzt brauche ich noch eine Situation, dann habe ich alles, um aufs Fahrrad sprechen zu kommen, auf die Kurvenfahrt. Stellen Sie sich vor, Sie sind Beifahrer, verbotenerweise unangeschnallt in einem Auto und das Auto macht jetzt eine Linkskurve. Sie als Beifahrer würden es so empfinden, als würde eine ominöse Kraft Sie gegen die Tür drücken. Der Beobachter von der Straße sagt einfach nein, der bewegt sich geradlinig gleichförmig weiter. Das Auto ändert seine Richtung. Und deswegen passiert dieses aus Trägheit, dass der gewissermaßen in seiner Richtung bleiben will. Oder noch einfaches Beispiel, ein Schleuderball. Wenn Sie einen Schleuderball herumschleudern, dann lenken Sie ihn ständig aus der Richtung ab. Sie üben eine Kraft aus und zwar umso stärker, je schneller Sie schleudern. Wenn Sie ihn aber loslassen, bewegt er sich geradlinig gleichförmig weiter mit der Geschwindigkeit, in der er in dem Moment sich befand, als die Kraft aufhörte. Und das sind im Grunde alle physikalischen Grundlagen, die wir brauchen, um zu verstehen, was ich beim Fahrradfahren mache, um es im Gleichgewicht zu halten. Also, wenn ich eine Kurve fahre, dann schlage ich den Lenker ein. Ich schlage die Lenkung ein. Das Fahrrad möchte natürlich aus Trägheit geradlinig gleichförmig sich weiter bewegen. Es wird aber durch eine Kraft daran gehindert, nämlich die Haftreibungskraft des Reifens mit dem Boden. Der sorgt dafür, dass sie zur Seite abgedrängt werden. Die Rollreibungskraft ist davon unberührt, das Rad dreht sich weiter, aber diese Gleitreibung, wenn die nicht vorhanden ist, wie das jetzt vor einiger Zeit ja mal gewesen ist, ich weiß nicht, ob Sie ja auch dieses Blitzeis hatten, wenn diese Haftreibung nicht da ist und sofort in Gleitreibung übergeht, dann denkt das Fahrrad gar nicht daran, diese Kurve mitzumachen, sondern bewegt sich gleichförmig geradeaus weiter. Und darauf bin ich dann nicht eingestellt. Überhaupt weiß auch mein Schwerpunkt, den habe ich hier ja nochmal lokalisiert, etwas über dem Sattel, natürlich mit Fahrer. Dieser Schwerpunkt, in dem man sich aus physikalischer Sicht die gesamte Masse von Fahrrad und Fahrer konzentriert denken kann. Ja, ich weiß, es ist ein sehr abstraktes Konzept, aber es hilft, die Sachen zu vereinfachen. Dieser Schwerpunkt weiß jetzt gar nichts davon, dass das Rad, das Vorderrad mit dem Boden eine Wechselwirkung macht, also eine Kraft auf das Rad ausgeübt wird durch die Haftreibung, dass es eben zur Seite abgelenkt wird und bewegt sich geradlinig gleichförmig weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Fahrradfahrer, wenn er eine Rechtskurve macht, nach links umkippt, wenn er nicht etwas dagegen unternimmt. Und das ist genau die Schwierigkeit, die man als Kind erlernen muss. Ich habe also ein bisschen in Biografien gelesen, wo über Fahrradfahrer die Rede war oder wo Leute darüber gesprochen haben, wie sie Fahrradfahren gelernt haben, zum Beispiel Mark Twain. Alle bestätigen, wie ich es auch bestätigen kann, wenn ich mit dem Kopf sozusagen beim Lernen des Fahrradfahrens drohe, nach rechts zu fallen, dann lenke ich nach links. Und das ist genau das Falsche, was ich dann mache. Wenn ich nämlich dann auch noch nach links lenke, dann falle ich erst recht rechts um. Aufgrund dieser Trägheit, mit der sich jetzt mein Schwerpunkt, also ich als Person mit dem Fahrrad, in geradliniger Richtung weiter bewegen muss. Man muss also völlig anders, als man durch Überlegung sich das vorstellt, reagieren. Man muss, wenn man nach links umzukippen droht, auch nach links auslenken. Wenn ich nämlich in dem Moment, wo ich nach links auslenke, bewegt sich ja mein Schwerpunkt wieder geradlinig gleichförmig weiter und richtet mich wieder auf. Und wie gesagt, beim Kurvenfahren ist es eben so, wenn ich eine Kurve fahre, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich in dem Maße, wie ich die Kurve einleite, mich neige in Richtung der Kurve. Das heißt, eine Kraft einsetze, nämlich meine Gewichtskraft. Die setze ich ein. Das heißt also, sie muss dann genauso groß sein wie die Trägheitskraft, die mich umzukippen droht, dadurch, dass das Fahrrad geradeaus weiterfahren will und sozusagen quer zu meiner Kurve. Und wenn ich jetzt durch die Gewichtskraft dafür sorge, dass ich eben in die entgegengesetzte Richtung falle, dann passiert mir nichts. Man sagt dann so schön, man muss sich in die Kurve legen. Das ist aber gar nicht so einfach. Dieses Neigen ist leichter gesagt als getan. Denn jeder, der weiß, dass freihändig fahren auch nicht sofort funktioniert, der wird nämlich Opfer des Problems, sich einfach so mit seinem Körper in die richtige Richtung zu neigen. Die meisten Fahrradfahrer, um diese Neigung einzuleiten, wenn sie also nach rechts fahren wollen, machen Folgendes: Sie lenken kurz nach links, fallen dann nach rechts und dann haben sie genau das, was sie wollen. Wenn sie erstmal am Fallen sind, dann können sie schnell nach rechts legen, um genau diesen Fall sozusagen aufzuheben. Das Fallen ist also sehr konstruktiv beim Fahrradfahren. Ja, es muss in Grenzen bleiben, das ist klar. Sehen also, es ist ein ständiges Hin und Her zwischen dem Fall, der durch die Trägheit eingeleitet wird, und dem Fall, den ich ganz bewusst unter Einsetzung meines Körpergewichts einsetze. Also die meisten Fahrradfahrer, die untersucht worden sind, leiten eine Rechtskurve durch kurzes Linkseinschwenken ein, ohne dass ihnen das bewusst ist, weil es schwieriger ist, den Körper ohne irgendeine Abstützung zu haben, in die richtige Neigung zu bringen. Das muss man allerdings machen, wenn man freihändig fährt. Dann bleibt nichts anderes übrig, dann habe ich den Lenker nicht in der Hand und der Lenker macht dann das Spiel mit. Das ist aber ein anderes Detail, auf das wir noch kurz zu sprechen kommen werden. Das wird unter dem Aspekt der Kooperativität des Fahrrads kurz angesprochen. Also die Kurvenfahrt ist letzten Endes so etwas wie ein Muster der Stabilität. Und ja, die meisten Kurvenfahrten beginnen eben damit, dass ich den Lenker zunächst in die falsche Richtung einschlage. Naja, und je schneller Sie fahren, desto größer ist die Trägheitskraft und desto mehr müssen Sie Ihre Schwerkraft einsetzen, desto stärker müssen Sie sich in die Kurve legen. Hier ist ein sehr subtiler Regelvorgang im Gange, nämlich genau so viel zu fallen, dass ich nicht völlig stürze und genauso wenig zu fallen, dass ich ebenfalls eben nicht in die andere Richtung stürze. Das macht jeder Fahrradfahrer intuitiv und das kennt der Mensch vom Laufen. Ja, vegetativ, ohne über das Großhirn zu laufen, solche Intuitionen gewissermaßen von selbst ablaufen. Ja, ich meine, ich sagte es schon, je größer die Geschwindigkeit ist und natürlich auch je kleiner oder je schärfer die Kurve ist, in die ich mich lege. Denn es ist klar, Je mehr ich mich in die Kurve lege, desto größer ist die Komponente der Reibung in Richtung Gleiten. Und wenn dieser Reibungskoeffizient nicht groß genug ist, also wenn das Sand ist oder Split oder Eisfläche, mache ich gar nicht erwähnen, sagen wir mal irgendwie Laub, feuchtes Laub, dann rutsche ich weg. Und ich glaube, das ist auch jedem schon mal passiert, der Fahrrad gefahren ist. Also, ich fasse nochmal zusammen, auch bei einer Geradeausfahrt bin ich ständig dabei zu fallen. Ich nutze diese Fallbewegung mal in der einen Richtung, mal in der anderen Richtung ständig aus. Und da können Sie sehr schön sehen, je langsamer Sie fahren, umso deutlicher, wie stark Sie mit dem Lenker diese Regelvorgänge da einleiten bzw. beherrschen müssen. Das Hinterrad fährt dann natürlich, macht dann den guten Durchschnitt aus diesen Kurven und fährt dann mit relativ kleiner Kurve. Das heißt also, das Fazit ist, dass auch das Geradeausfahren ein ständiges Kurvenfahren ist. Und das macht verständlich, warum ich mit dem Kurvenfahren angefangen bin. Denn sonst könnte man auf die Idee kommen, und manchmal habe ich den Eindruck, dass Verkehrsplaner so denken, mit dem Fahrrad brauchte man nur eine Linie, um da fahren zu können. Und ich möchte Ihnen nochmal wirklich betonen, dass also wegen dieser Kurven auch im Geradeausfahren brauche ich mehr Platz. Und die Fahrradwege sind in vielen Fällen, insbesondere dann, wenn man langsam fährt, viel zu schmal. Und da gibt es dann manchmal, wenn das dann auch noch mit Fußgängern zusammen ist und man ganz langsam dann fahren will und fängt dann an zu kurven, kann es dann auch leicht Unfälle geben und dann wird auf die bösen Fahrradfahrer geschimpft. Okay, die Bodenhaftung auch noch ganz kurz. Sehen, wenn man sich stark in die Kurve legt, dann wird das natürlich sehr dramatisch mit den Kräften. Dafür hat man bei einer bestimmten Fahrradsportart, nämlich beim Bahnradrennen, die Kurven oder den Untergrund entsprechend überhöht. Je schneller man fährt, desto geneigter oder desto steiler ist die Fahrbahn. Und wenn man das so dann vom Bildschirm aus oder auch direkt beobachtet, dann ja, hat man schon merkwürdige Gefühle, dass das funktioniert. Das Extreme wäre ja, ein Looping zu machen mit dem Fahrrad. Und das gibt's auch. Und das war früher mal so eine Jahrmarktsattraktion. Das ist aus dem Jahre 1902. Ich bin erstaunt, dass man da schon solche Dinge gemacht hat. Ja, heute macht man ganz andere akrobatische Vorstellungen mit dem Fahrrad. So, das Fahrrad ist kooperativ, habe ich gesagt. Und das verdanken wir einem wesentlichen Element, nämlich dem Nachlauf. Dieser Nachlauf sorgt für eine Selbststabilisierung des Fahrrads. Und dieser Nachlauf ist genau diese kleine Strecke zwischen der Verlängerung der Steuerachse und dem Auftreffpunkt. Das ist ja kein richtiger Punkt, sondern eher eine kleine Fläche, aber idealerweise ein Punkt. Das ist der Nachlauf. Und diesen Nachlauf haben wir sehr viel zu verdanken. Sonst ohne Nachlauf könnte ich zum Beispiel nicht freihändig fahren. Ich könnte Fahrrad fahren. Wenn Sie also aus Versehen das Vorderrad oder die Lenkung oder die Gabel verkehrt rum einbauen, dann könnten Sie trotzdem noch fahren, aber es wäre doch relativ ungewohnt, gelinde gesagt, und etwas komplizierter. Nämlich durch den Nachlauf, dadurch, dass sozusagen die Strecke unten, wo die Steuerachse auf den Boden geht, wo sozusagen das drehende Rad erfasst wird, vor dem Auftreffpunkt liegt, wird das Rad, das Vorderrad, obwohl es so aussieht, nicht geschoben, sondern gezogen. Und wenn es gezogen wird, dann wird es aufgrund der Reibungskräfte immer in die geradlinige Richtung gezogen. Deswegen funktionieren die Einkaufswagen auch nur, wenn diese Räder richtig schön leichtläufig sind und sich immer in die Fahrrichtung einstellen, so dass sie gezogen werden. Und das ist das, was mir das Fahrradfahren so erleichtert. Wann immer das Fahrrad aus irgendwelchen Störgründen aus der Geradeausrichtung ausgelenkt wird, wie das beispielsweise beim Freihändigfahren der Fall sein kann, dieser Nachlauf sorgt dafür, dass es wieder in die richtige Spur kommt. Natürlich muss ich mit meinem Körper beim Freihändigfahren, das wissen Sie, entsprechend auch kooperieren. Ganz allein geht das nicht. Ein Fahrrad, das ist den meisten vielleicht nicht bewusst, ist sogar so kooperativ, dass es eigentlich von selbst fahren könnte. Sie können einen Kartoffelsack auf ein Fahrrad fixieren und das Fahrrad in Bewegung bringen, in eine bestimmte Richtung. Und es würde, wenn nicht die Reibung dafür sorgen würde, dass es eben abgebremst wird, es würde ewig so weiterfahren. Das Fahrrad ist selbststabil. Man liest häufig, dass dafür ausschlaggebend sei der Kreiseleffekt der Räder. Neueste Arbeiten zur Fahrradphysik aus dem Jahre 2015 zeigen oder beweisen, ja, man ist da dann doch nicht so bescheiden, dass dieser Kreiseleffekt keine Rolle spielt. Hinweise darauf gab es schon früher. Nämlich, man hat diesen Kreiseleffekt ausgeschaltet. Dazu das Fahrrad, was so umgebaut wurde, dass der Kreiseleffekt ausgeschaltet wurde. Man hat nämlich gleichzeitig ein Rad in umgekehrte Richtung laufen lassen. Und dann ist der Kreiseleffekt hin, sowohl vorne wie hinten. Und man konnte mit diesem Fahrrad genauso stabil fahren, weil eben der Nachlauf da war. Ja, also dieser Kreiseleffekt spielt keine große Rolle. Er mag eine Rolle spielen, aber wenn er eine Rolle spielt, dann ist die auch unterstützend. Aber wie man noch vor 100 Jahren dachte, dass der entscheidend für die Stabilität ist, ist nicht der Fall. Denn dafür sind die Räder einfach viel zu leicht. Ihr relatives Gewicht, gemessen am Gesamtgewicht aus Fahrer und Fahrrad, ist zu klein, als dass dieser Effekt eine Rolle spielen könnte. Bei den Motorrädern ist das schon was anderes. Und man hat Messungen gemacht mit dem Fahrrad, indem man ja die Räder mit Blei besetzt hat. Und da hat man dann schon Wirkungen festgestellt, nicht? Dann ist einfach das Kreiselmoment größer, weil es auch von der Masse abhängt. Dann ist es aber auch schwieriger, das Fahrrad überhaupt erstmal auf Touren zu bringen, allein die Räder in Drehung zu versetzen. Also auch nicht alltagstauglich. Okay, übrigens, was interessant ist, Dreis hat damals gesagt, die Hauptidee der Erfindung ist, von dem Schlittschuhlaufen genommen, Schlittschuhfahren genommen, fahren, sagt er. Das ist interessant, dass er diese Überlegung gemacht hat. Denn es ist zum Teil sehr schwierig nachzuvollziehen, wie er diese geniale Erfindung hat machen können, auch wenn er noch nicht die richtigen Werkstoffe dafür hatte, nämlich den Nachlauf, den er, wie gesagt, bereits schon drin hatte, was eine Schrägstellung sozusagen der Steuerachse beinhaltet. Er hat sich ans Schlittschuhlaufen orientiert und da wissen Sie auch sehr, dass man sich da in Kurven legen muss und zum Teil ziemlich drastisch. Und diesen Gedanken finde ich als einen der wichtigsten Gedanken, den man aber meistens gar nicht so direkt findet. Also, das Fahrrad ist kooperativ. Und jetzt habe ich noch einen Aspekt, den ich mit Last but not least überschrieben habe. Da möchte ich noch einige Teile nennen, ohne die das massenhafte Fahrradfahren vielleicht gar nicht denkbar wäre. Das ist einmal die Übertragung der Energie. Mit dem Laufrad habe ich zwar den Vorteil, die Energie so zu übertragen, dass ich nicht wie beim Laufen abbremsen muss. Ich kann ja die Beine einfach hochheben und weiterrollen. Ich habe also die Vorteile des Rollens, der Erhaltung der Bewegungsenergie. Aber trotzdem ist diese Energieübertragung nicht optimal. Besser ist es durch die Transmission. Am Anfang waren es Riemen, dann sehr breite Ketten. Später sind es nochmal Riemen gewesen auf ein Rad, was dann zum Antriebsrad wurde. Und an den merkwürdigen Umwegen, die das Ganze hat, wenn Sie sich diese riesigen Hochräder angucken, was akrobatische Fähigkeiten erforderte, um sie überhaupt zu beherrschen, dann sehen Sie, dass dieser Gedanke gar nicht so naheliegend war, wie er uns heute erscheint. Er war nicht so selbstverständlich. Auch der brauchte Genialität. Und es sind viele Erfinder dabei gewesen, die das Fahrrad dann zu dem gemacht haben. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch gar nicht so lange her, wo das dann realisiert wurde mit Zahnrädern, mit Übersetzung, mit Freilauf, möchte ich hier erwähnen. Ich habe sogar noch in meiner Jugendzeit ein ganz altes Fahrrad kennengelernt, ohne Freilauf. Das müssen Sie mal fahren, das ist also unmöglich. Ja, ich glaube, ich brauche es nicht auszuführen. Der Freilauf ist auch eine wesentliche, meist unterschätzte Erfindung des Fahrrads. Last but not least, die Bremsen sind wichtig. Es gab Fahrräder ohne Bremsen. Gut, ich meine, das Laufrad, da kann man sich die Bremsen meist ersparen, weil man dann einfach nur die Beine entsprechend verkeilt auf den Boden setzen muss. Das Getriebe spielt eine wichtige Rolle, sei es nun in einer Nabenschaltung oder in einer Kettenschaltung. Nicht? In beiden Fällen hat man also Getriebe, in der sozusagen die Übersetzung der Tretfrequenz angepasst wird an die Geschwindigkeit. Und das ist schon eine tolle Errungenschaft, es sei denn, man will nur in einem Bereich von 5 bis 10 Kilometer pro Stunde in der Stadt fahren. Dann genügt auch ein Hollandrad ohne Gangschaltung. Da sind wir früher alle mit ausgekommen. Was meistens gar nicht erwähnt wird, ist das Kugellager. Ich behaupte einmal, ohne Kugellager wäre das Fahrradfahren in dem Stil, wie wir es heute kennen, oder vielleicht überhaupt gar nicht möglich. Wenn wir die Gleitreibung gehabt hätten, nach wie vor, wie das in den ersten Rädern der Fall gewesen war, hätte das einen wesentlichen Anteil an den Widerstandskräften ausgemacht. Die Widerstandskräfte durch Reibung im Getriebe und durch Kette und so weiter sind unter 5%, weit unter 5%, je nachdem, wie gut das Fahrrad ist, nicht? Sodass ich sie bislang überhaupt nicht erwähnt habe. Und ja, last but wirklich not least ist die Luftpolsterung. Und die ersten waren mit Metallreifen, nicht? So wie die Kutschen auch. Und das ist eine Tortur. Wenn Sie mal Goethes Berichte gelesen haben von seinen Reisen, er war ja viel gereist, er war bis Rom gereist. Er hat sehr gejammert über die Stöße in den Postkutschen, die ja zum Teil an eben dieser Bereifung lagen und eben auch an den schlechten Straßenverhältnissen, die zum großen Teil durch Luftpolsterung aufgehoben werden. Also das Fahrradfahren ist eine Fähigkeit, die meist mit Schwierigkeiten erworben wird, ähnlich wie das Laufen. Allerdings erinnern sich viele an diese Schwierigkeiten, insbesondere dann, wenn das mit einigen schmerzhaften Stürzen einhergegangen ist. Aber wenn man es gelernt hat, funktioniert es intuitiv. Es wird gewissermaßen zur zweiten Natur. Weiterer wichtiger Punkt ist, beim Fahrradfahren ist man ständig an Kurven, man fährt ständig Kurven, auch wenn sie noch zu klein sind, um das Gleichgewicht zu halten. Ein Fahrrad, bei dem die Lenkung festgesetzt wird, kann nicht gefahren werden. Das kann allenfalls ein Akrobat, der mit dem Vorderrad rumhüpft, so ähnlich wie man balanciert. Der balanciert dann mit dem Fahrrad, aber fährt im Grunde nicht mit dem Fahrrad. Und bei der Gleichgewichtslage, wie gesagt, nutzt man seinen Fall aus, seine Fallbewegung, das Kippen, wie ich es hier genannt habe. Und ich muss, wenn ich nach rechts zu kippen drohe, auch nach rechts den Lenker einschlagen, um diese Kippbewegung wieder aufzufangen. Ja, das Fahrradfahren, das ist sozusagen die Quintessenz, ermöglicht die autogene und die automobile Mobilität. Das sind die modernen Fachausdrücke dafür, des Menschen in einer kaum noch zu überbietenden Perfektion. Das sage ich mit voller Überzeugung. Und wenn Sie das Geheimnis des Fahrradfahrens immer noch nicht so ganz verstanden haben, auch mit diesem Vortrag nicht, dann sage ich, dass das Geheimnis des Fahrradfahrens darin besteht, dass es funktioniert.
Die Physik des Radfahrens. Wieso fällt man beim Radfahren eigentlich nicht um? Dazu referierte heute Professor Hans-Joachim Schlichting, Physikdidaktiker an der Universität Münster. Morgen um diese Zeit auf Deutschlandfunk Nova vom Laufrad zur Hightech-Maschine, die Evolution des Fahrrades. Wie wird es gebaut, damit es uns zu nutzen ist? Dr. Volker Benhard Wagenhoff wird uns darüber aufklären.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.